Dieser Podcast wird präsentiert von Jareto, dem Finanzierungsexperten für den Kfz-Handel. Auf jareto.de können Sie als Autohändler schnell und einfach Autokredite für Ihre Kunden vergleichen, anfragen und abschließen. Und das mit Top-Zinskonditionen. Ihre Vorteile? Sekundenschneller, transparenter Vergleich, eine einheitliche Antragsstrecke und vieles mehr. Mit über 10 Banken für Absatzfinanzierungen holen Sie einfach mehr für sich und Ihre Kunden raus. jareto.de.
Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum neuen Podcast vom Autohaus. Ich bin Guido Reinking und ich sitze hier zusammen mit Jens Werner, dem Europachef von Penske Automotive, einem der größten Automobilhändler der USA, die schon vor vielen Jahren den Sprung über den großen Teich nach Europa gewagt haben und hier in Deutschland vertreten sind mit einem ganzen Strauß von verschiedenen Marken, von den High-End-Luxusmarken à la Ferrari und Lamborghini bis zu den Konzernmarken des VW-Konzerns bis hin zu VW, Porsche und auch Skoda und Seat ist im Programm. Ja, Herr Werner, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Guten Morgen, Herr Reinking, herzlich willkommen.
Danke. Ja, Mensch, wir sitzen ja hier in Ihrem Luxus-Pendant-Autohaus hier in Hamburg. Um uns herum nur die tollsten italienischen Sportwagen. Einem könnte wirklich der Eckzahn tropfen, wenn man, wie man so schön sagt, als Auto-Afficionado, wenn man diese tollen Fahrzeuge sieht. Ja, Sie haben ja Luxus und Sie haben Volumen bei Penske Automotive. Wo ist eigentlich der größte Unterschied zwischen dem Luxussegment und dem Volumensegment bei Ihnen im Haus als Händler?
Der größte Unterschied, würde ich sagen, liegt darin, dass wir im Luxussegment Produkte vertreten, die man nicht notwendigerweise braucht, die man aber gerne haben möchte. Während im Volumensegment es natürlich tatsächlich um den täglichen Gebrauch, um die Nutzung eines Automobils als Instrument geht. Mhm. Das würde ich mal sagen, dass das der Hauptunterscheidungsfaktor ist. Mhm. Die Kundenerwartungen sind teilweise sehr unterschiedlich, teilweise aber auch sehr ähnlich. Was wir aber festgestellt haben, ist, dass man sich den Kunden und ihren Wünschen und ihren Bedürfnissen stets mit der gleichen Aufmerksamkeit und Ernsthaftigkeit nähern muss. Und das Wichtigste, was wir mit den Kunden eigentlich auch durchexerzieren, die Offenheit ist und die Transparenz, mit der wir Dinge tun.
Ist es denn so, dass man ganz unterschiedliche Verkäufer braucht? Denn auf der einen Seite sind ja gerade bei den Luxusmarken, wollen die Kunden ja immer mehr Autos, als der Hersteller bereit ist zu produzieren. Also die Verknappung ist ja hier eine der Strategien. Und die Autos sind ja so begehrlich, dass man lange Wartelisten hat und die Menschen wahrscheinlich drum betteln, einen neuen Supersportwagen kaufen zu können. Und im Volumensegment natürlich das genaue Gegenteil. Da kommen wir Menschen, die brauchen, die haben ein Transportbedürfnis, was erfüllt werden muss. Was für Verkäufertypen braucht man hier wie dort?
Also allen Verkäufern gemein sollte sein, dass sie das, was sie tun, mit großer Ernsthaftigkeit, Präzision und auch Nachhaltigkeit tun. Mhm. Darüber hinaus, und Sie haben es ja auch schon angesprochen, wir operieren teilweise mit langen und sehr langen Wartezeiten, die wir für diese Autos, für diese Fahrzeuge haben. Und dieser Kunde möchte natürlich, aber das ist vollkommen unabhängig, weil wir auch im Volumensektor bedingt durch Covid-19 und durch die danach folgende Halbleiterkrise sehr, sehr lange Wartezeiten zu kämpfen haben. Diese Kunden müssen natürlich stets informiert sein, müssen up-to-date gehalten werden und müssen auch über diesen Zeitraum, wenn Sie so wollen, bei der Stange gehalten werden. Mhm. Und ich sage mal, wenn Sie über Mobilität sprechen, diese Kunden müssen natürlich auch mobil gehalten werden.
Ein Verkäufer jetzt einer High-End-Marke wie Ferrari oder Lamborghini hat ja keine Volumenziele. Wie misst man den Erfolg von jemandem, der in diesem Segment unterwegs ist?
Und diese Verkäufer haben durchaus Volumenziele. Vielleicht sind die Volumina etwas niedriger als bei den wirklichen Volumenmarken. Aber es gibt natürlich Volumenziele, die sogar sehr, sehr viel definierter sind, als die möglicherweise im Volumensektor sind. Mhm. Weil hier reden wir nicht nur über das Basisprodukt Auto, sondern hier reden wir auch über Finanzdienstleistungen, darüber hinaus weitergehende Dienstleistungen, Ausstattungspakete, Farbkombinationen, die angeboten werden können. Mhm. Also das, die Kenntnisse im Luxussegment, sie würde ich sagen, also dass es da einen breiteren Strauß an Variationsmöglichkeiten gibt, die ein solcher Verkäufer natürlich kennen muss und die er auch bespielen können muss. Mhm.
Ja, das verstehe ich natürlich. Es gibt ja viel mehr Optionen auch, ja, die man da spielen kann, als dann das bei den anderen Marken hat. Das glaube ich schon. Nun gibt es ja in der Automobilindustrie im Moment den Effekt, dass die Hersteller mit weniger Autos mehr Geld verdienen. Nicht nur die Luxushersteller, die das schon immer konnten, sondern plötzlich auch Volumenmarken kommen mit solchen Ergebnissen um die Ecke, jetzt jüngst wieder von Toyota zum Beispiel, um mal eine Marke zu nennen, die ein Rekordquartal hingelegt haben, obwohl sie nicht Rekordzahl an Fahrzeugen verkauft haben. Ist das im Handel auch so? Man verdient plötzlich mit weniger Autos mehr Geld?
Also man kann sagen, dass die Bruttoerträge pro Vorgang, die sind natürlich gestiegen. Mhm. Allerdings, ich habe ja auch eben schon darüber gesprochen, dass man sehr, sehr viele Aktivitäten unternehmen muss, um Kunden bei Laune oder bei Mobilität zu halten. Das sind natürlich Kosten, die wir vorher nicht so in der Form gehabt haben. Und da sind wir natürlich immer bestrebt, unmittelbare Lösungen mit dem Kunden zu finden. Und aber
es um den Kunden mobil zu halten.
Um den Kunden, ganz klar, um den Kunden mobil zu halten. Und wir sind natürlich immer in enger Abstimmung mit unseren Herstellerpartnern. Mhm. Aber das sind große Organisationen. Wir sind auch nicht der einzige Händler, mit denen die zusammenarbeiten. Und wir wissen, dass da teilweise es einen gewissen Zeitversatz gibt. Der Kunde aber direkt vor dem Verkäufer oder vor dem Serviceannehmer oder vor einem Repräsentanten des Betriebes sitzt und jetzt eine Lösung haben möchte. Mhm. Und da bemühen wir uns extrem flexibel auf die Kundenwünsche einzugehen. Und wie überall ist natürlich Flexibilität auch ein Gut und dieses Gut kostet.
Jetzt kommen wir ja langsam erst aus der Covid-Krise raus, die Lieferkrise, Halbleiterkrise wird auch langsam überwunden. Die Volumen, die Produktionsvolumen steigen wieder. Wie ist denn jetzt im Moment die Situation? Kommt die Zeit der Incentives zurück, die ja in den vergangenen 2-3 Jahren keine große Rolle mehr gespielt haben im Autohandel?
Man muss natürlich sehen, dass es weltweit eine Produktionskapazität gibt. Es gibt x Werke, die Fahrzeuge produzieren können. Jedes dieser Werke kann eine Zahl von Y Autos produzieren und sie haben also eine Funktion X mal Y, dann haben sie ihre gesamte Produktionskapazität. Und es gibt verschiedene Zahlen, wo vermutet wird, wie hoch diese Produktionskapazität ist. Demgegenüber steht dann die natürliche Abnahme an Fahrzeugen, an Produkten, welche der Markt aufnimmt, weil es dort einen Mobilitätsbedarf gibt. Und es gibt zwischen der Produktionskapazität und der Gesamtabnahmemenge weltweit gibt es einen gewissen Versatz.
Also dieser Überschuss an Produktion,
einen Überschuss an Produktion, der in den Markt drängt und der in den Markt gebracht werden muss. Und das ist in der Vergangenheit mit Incentives oder mit Nachlässen gemacht worden. Dieses Phänomen haben wir natürlich in den letzten 2-2,5 Jahren nicht gehabt, weil es auf einmal Lieferzeiten gegeben hat. Nichtsdestoweniger ist es natürlich so, dass die Produktionskapazität nach wie vor existiert. Und nichts ist teurer als das Auto, was nicht gebaut wird. Und deswegen werden wir, also das ist meine Erwartung, dass vielleicht in schwächerem Umfang, als das bisher der Fall gewesen ist, aber diese Produktionskapazitäten, wenn nicht Werke abgebaut werden sollen, was natürlich auch wieder mit Kosten verbunden ist, was mit Verlust von Arbeitsplätzen verbunden ist. Wenn die Kapazität nicht abgebaut werden soll und die Nachfrage an Autos, an Fahrzeugen nicht weiter steigt, dann werden wir sicherlich wieder eine Zunahme an Incentives und Nachlässen sehen in Zukunft.
Wie ist denn der Auftragseingang im Moment? Man hört aus dem Handel, dass es jetzt im Moment so ein Kipppunkt ist, ja, dass der Auftragseingang im Moment stark zurückgeht, vor allem von privaten Kunden.
Wir arbeiten nach wie vor noch den Auftragsübergang aus dem letzten Jahr ab. Wir sehen aber, dass also im Vergleich Jahr zu Jahr, dass der Auftragseingang sich etwas abgeschwächt hat. Ich lese natürlich auch in den Publikationen, wie der Auftragseingang sich abgeschmolzen hat national, mhm, auf nationaler Ebene. Wir sind dort, weil wir halt sehr, sehr regional verankert sind, sind wir etwas weniger stark betroffen. Also es gibt noch keinen Grund zur Sorge.
Keinen Grund zur Panik zumindest.
Noch keinen Grund zur Panik.
Ja, das hört sich gut an. Gleichzeitig steigen ja auch die Zinsen, was ja einen großen Einfluss hat auf die Leasingraten und auf die Finanzierungsraten.
Ja.
Steigen die Leasingraten so deutlich, wie man das erwarten könnte aufgrund der Zinssteigerung am Markt?
Das ist natürlich im ersten Moment genau der Fall gewesen. Jetzt, wie gesagt, wir sehen jetzt, dass möglicherweise die Produktion wieder die Nachfrage überschreitet und deswegen wird der Zinsanstieg auch wahrscheinlich durch zusätzliche Incentives und Nachlässe wieder etwas verwässert werden. Mhm. Und ich vermute nicht, dass wir auf das Vor-Corona-Niveau wieder zurückkommen werden.
Was die Incentives anbetrifft, Preisnachlässe, ja, subventionierte Leasingraten.
Korrekt.
Das heißt, man muss sich schon ein bisschen darauf einrichten, dass die Leasingraten gegenüber der Zeit von vor Corona, diese niedrigen Sonderangebote, 99 Euro pro Monat und so weiter, das kommt erstmal nicht wieder, oder?
Ja, wissen, schauen Sie, alles im Leben hat einen Wert.
Mhm.
Und wir haben in den letzten 2 Jahren tatsächlich gesehen, was der Wert von Mobilität eigentlich ist,
mhm,
und was der Preis für Mobilität eigentlich ist. Und das ist natürlich durch Aktivitäten seitens der Hersteller, seitens des Handels, ist das etwas verwässert worden. Aber ich halte es eigentlich für ein Ding der Unmöglichkeit, dass Sie ein Produkt, was möglicherweise einen Listenpreis von 100.000 Euro hat, dass sowas für 299 Euro im Monat angeboten werden kann.
Das ist unnatürlich, oder?
Das geht ist eigentlich ganz klar unnatürlich. Mhm. Und ich sag mal, weil Sie haben eigentlich immer am Anfang haben Sie die unverbindliche Preisempfehlung,
mhm,
mit der Sie wenn wir jetzt über das Leasing reden, Sie kommen mit der unverbindlichen Preisempfehlung und Sie haben einen Restwert am Ende Ihres Leasingvertrages. Mhm. Und die Differenz zwischen diesen beiden Werten ist eigentlich der Betrag, der finanziert werden muss, der normalerweise die Leasingrate ausmachen würde. Jetzt gibt es aber natürlich Nachlässe, die die unverbindliche Preisempfehlung reduzieren und die dann in der Konsequenz auch schlussendlich die Leasingrate reduzieren und die in der Vergangenheit tatsächlich den Eindruck erzeugt hat, dass Mobilität ein sehr, sehr günstiges Gut ist.
Aber auch Mobilität muss was kosten.
Aber auch Mobilität kostet etwas. Ich sage nicht, dass es was kosten muss, aber es kostet was.
Und es wird nicht billiger werden.
Und der, ich habe jetzt nicht die gläserne Kugel, wo ich jetzt sehen kann, ob die EZB oder die Fed in USA die Zinsen ansteigen lassen werden, anheben oder wieder senken. Das weiß ich nicht. Aber ich denke, dass die Phase der Nullzinspolitik, dass die bis auf Weiteres erstmal der Vergangenheit angehört.
Hören wir sprechen im Hintergrund schon wieder die wunderbare Musik eines italienischen Sportwagens, der hier gerade angeworfen wurde. Das passt ja wunderbar zu unserem Gespräch. Insgesamt werden Autos aber teurer werden, weil wir haben ja die Effekte durch die E-Mobilität. Elektroautos sind schon mal konstruktiv bedingt teurer als Autos mit Verbrennungsmotor. Gleichzeitig werden auch die Verbrenner immer teurer, die Standards werden steigen, Euro 7 steht vor der Tür, das wird die Autos nicht billiger machen. Kann man den Kunden daran gewöhnen, dass wir in einer Zeit permanenter Inflation leben, auch was Mobilität anbetrifft?
Naja, man muss ja sehen, dass Inflation ist ja eigentlich Wertentwertung.
Mhm.
Während der Kunde jetzt gerade beim Automobil natürlich auch mehr bekommt für das, was er zahlt. Das ist nicht notwendigerweise etwas, was er sehen kann, was aber die gesetzlichen Rahmenbedingungen erfordern. Also wenn ich jetzt, wir haben da eben drüber gesprochen, wenn Sie ein Auto von 1971 nehmen, ein Luxuswagenhersteller, ein Produkt eines Luxuswagenherstellers, was im Jahr 1971 29.800 D-Mark gekostet hat, dann kostet, also diesen Luxuswagenhersteller gibt es heute noch und die Modelllinie ist auch weitergeführt worden und die Produkte dieses Luxuswagenherstellers, wenn Sie heute das Top-of-the-Line-Modell nehmen, dann kostet dieses Auto 220.000 Euro.
Mhm.
Und
Hat sich also verzwanzigfacht,
der Preis. Und ein Teil dieser Preisvervielfachung ist natürlich der Tatsache geschuldet, dass wir grundsätzlich eine Währungsumstellung gehabt haben und dass dort also nach wie vor, und das halte ich eigentlich für falsch, immer, das ist in Deutschland natürlich relativ einfach, weil man hat einen Euro, den teilt man durch zwei, dann hat man den multipliziert man mit zwei, dann hat man den D-Mark-Wert. Und das ist aber zu kurz gesprungen. Aber wenn ich jetzt sehe, also dass dieses Auto von 1971, das hat weder ABS, das hat keine Airbags, das hat keinen Katalysator, das hat Elektrik, keine Elektronik. Und Elektronik ist spätestens seit dem Einsatz des Katalysators absolut notwendig, damit diese Abgasentgiftung natürlich funktionieren kann. Und deswegen, also das Produkt, was man heute bekommt, das hat vielleicht denselben oder einen ähnlichen Namen. Und die Modelllinie ist fortgeführt worden, aber man bekommt heute also erstmal ein viel größeres Produkt. Das sieht man ja schon, wenn man, es gibt ja noch einige Klassiker, die auf der Straße auch rumfahren, wo es dann heute dann das entsprechende neue Modell gibt. Und manchmal hat man den Eindruck, dass man das alte Modell im Kofferraum des neuen Modells parken kann.
Also ja, wenn man den alten Porsche 911 aus den 70er Jahren sieht, denkt man, was für ein schlankes Auto war das eigentlich? Fast schon ein Kleinwagen verglichen mit denen heute. Aber es liegt natürlich auch daran, Crashtest, Abgasreinigung kostet Platz.
Natürlich, das ist Package natürlich ist ein viel größeres geworden. Also das Wachstum des Produkts ist kein Selbstzweck, sondern ich sag mal, wenn Sie in den Motorraum dieses Klassikers von 1971 reinschauen, da ist ein Motor drin und eine Batterie und das war es eigentlich schon.
Ja, wenn Sie
heute die, ja, das ist in dem Fall eine Einspritzanlage. Ich bin da jetzt vereinfachend unterwegs, aber das gehört für mich dann auch zum Motor dazu. Aber die ganze Fahrzeugelektronik, die heute in einem Auto drin sein muss, damit es überhaupt sich straßenlegal bewegen kann, die gab es damals nicht. Und da war die einzige Elektronik oder Elektrik, die da im Motorraum war, außer der Batterie, war noch das Relais für die Einspritzpumpe und für den Scheibenwischer. Das war es dann aber auch. Also wie gesagt, Sie bekommen heute ein anderes Produkt, ein viel angereicherteres Produkt, das ist nicht ausschließlich der Inflation geschuldet.
Und einen Unfall machen möchte man mit einem Auto aus den 70er Jahren lieber auch nicht, ne? Weil ich glaube, das ist schon, gibt schon einen Grund, warum die Unfallzahlen, zumindest die Zahl der Unfallopfer ist ja dramatisch.
Absolut.
Fallen in der Zeit. Ja, Roger Penske, Ihr Arbeitgeber, ist ja der einzige große amerikanische Automobilhändler, der in Europa und auch in Deutschland investiert hat. Ist das so ein unattraktiver Markt aus Sicht der USA?
In Europa nicht. Also es gibt mittlerweile eine andere Gruppe, die auch in England Investments gemacht hat. Aber das ist nicht per se ein unattraktiver Markt. Also ich habe vor 23 Jahren bei Penske Automotive anfangen dürfen. Die Firma hieß damals noch United Auto Group. Und damals schon hatte Roger Penske die Vision, er möchte gerne einen globalen Autohandelskonzern aufbauen. Und er war damals der Erste und es hat nicht viele Follower gegeben, aber wir sehen den Markt durchaus als attraktiv. Die Märkte folgen teilweise ähnlichen Gesetzmäßigkeiten, teilweise sind sie aber auch total unterschiedlich. Wir sind ja auch nicht nur in Europa, wir sind ja auch in Asien und in Australien tätig. Und also das ist auch etwas, wo wir uns gegenseitig auch miteinander abstimmen und benchmarken und wo wir Ideen, die wir in Australien oder in Japan beispielsweise sehen, die probieren wir zumindest hier mal aus. Nicht alles funktioniert, aber manche Dinge, da findet man dann schon, oder der Wissenstransfer geht auch in die andere Richtung. Also manche der Dinge, die wir hier in Europa gemacht haben, werden mittlerweile auch in USA angesetzt.
Kann man ein Beispiel nennen?
Ja, ich sag mal, das ist tatsächlich jetzt auch nicht etwas, was aus unserer eigenen Weisheit alleine in unserer eigenen Weisheit begründet ist, aber beispielsweise das Winterreifengeschäft, das Einlagerungsgeschäft, das ist in anderen Märkten, wo die gesetzlichen Anforderungen einfach für Winterreifen überhaupt nicht da sind, da wird das normalerweise gar nicht gemacht. Also beispielsweise selbst hier in Europa, in England gibt es diese Winterreifenpflicht noch nicht. Und aber es ist natürlich ein sehr, sehr gutes Instrument, also erstmal mal abgesehen von den Sicherheitsaspekten, ja. Weil auch in England wird es mal kälter als +7 Grad. Mhm. Und ab da haben ja dann die Winterreifen wirklich ihre Vorteile. Mal abgesehen von der Dienstleistung, die man dem Kunden bieten kann, hat man natürlich auch wieder einen Kommunikationspunkt mit dem Kunden geschaffen. Mhm.
Also der Kunde kommt vorbei, Reifenwechsel vielleicht auch.
Natürlich, man spricht ihn an und wie gesagt, halt, wir haben eben über die langen Wartezeiten gesprochen und dass wir versuchen, über die reine Mobilität hinaus oder über das reine Produkt hinaus einen Gemeinschaftsgedanken mit unseren Kunden zu kreieren. Und das ist vollkommen egal, ob sie über Kunden im Volumensegment, im Premiumsegment oder im Luxussegment sprechen. Mhm. Und ich sag mal, eine Gemeinschaft entsteht durch regelmäßige Kommunikation.
Ja.
Und das ist wieder ein Kommunikationspunkt, ein Anknüpfungspunkt, den Sie mit dem Kunden haben.
Muss man nicht ein bisschen befürchten, dass der E-Auto-Verkäufer, auch Ihre Verkäufer oder zumindest einige, in dieser Zeit, wo die Nachfrage höher war als das Angebot, ein bisschen das Verkaufen verlernt haben, so nach dem Motto, der Kunde war ja so ein bisschen auch Bittsteller im Autohandel in den vergangenen 2-3 Jahren?
Nein, überhaupt nicht, weil ich das ja auch eben schon gesagt habe, die Verkäufer sind die Kommunikationspunkte für uns mit unseren Kunden und die in dieser Aufgabe natürlich auch den Kunden in den letzten Jahren halt dann teilweise auch diese Wartezeiten verkaufen mussten. Und dem Kunden nichtsdestoweniger auch Lösungen anbieten mussten. Und das war jetzt in diesem Falle, war das nicht ein Auto, ein Fahrzeug, sondern in diesem Moment waren das halt wirklich tatsächlich Mobilitätslösungen, die er mit dem Kunden zusammen ausgearbeitet hat.
Also und Leasingvertrag verlängern oder vielleicht
beispielsweise
Zwischenmodell.
Wir arbeiten da auch sehr viel mit Gebrauchtfahrzeugen, um halt die Mobilität aufrechtzuerhalten, weil da gibt es ja auch gesetzliche Grenzen, die man einhalten muss, über die man mit einem Leasing nicht hinausgehen kann. Und aber wie gesagt, also ich habe nicht die Befürchtung, dass unsere Verkäufer das Verkaufen gelernt haben. Ich habe nicht den Eindruck, dass die Verkäufer das Verkaufen verlernt haben. Okay. Es ist die letzten zwei, drei Jahre, so ist unser Empfinden, sind die Verkäufer als Persönlichkeiten auch gewachsen.
Okay. In den USA ist das Geschäft ja ganz anders als hier. Es werden viel mehr Lagerfahrzeuge verkauft. Hier ist der Kunde eher bereit, ein Auto auch mal zu konfigurieren und ein bisschen länger darauf zu warten, wenn er das Auto bekommt, was er gerne hätte. In den USA ist Auto viel mehr auch so ein bisschen so ein Mitnahmeartikel. Wird sich eher das amerikanische Geschäftsmodell in Europa durchsetzen oder das europäische oder deutsche in den USA oder wird es eine Mischform geben auf beiden Seiten des Atlantik?
Ja, ich denke, also es gibt sehr viele, es gibt natürlich diesen Unterscheidungsfaktor. Das ist tatsächlich so. Also in manchen unserer Betriebe, die auch also teilweise deutlich über 10.000 Autos im Jahr verkaufen, die haben eine Ablagerverkaufsquote von 95% plus. Und ich sag mal, das ist natürlich jetzt gerade in Deutschland zurzeit noch völlig anders. Wir haben natürlich auch sehr viel gelernt in den letzten Jahren. Also die Kunden sind durchaus bereit. Das ist natürlich auch der Tatsache geschuldet gewesen, dass man durch die Produktknappheit dann auch manchmal wirklich froh war, überhaupt ein Auto zu bekommen. Aber die Kunden lernen, das sehen wir, und die entwickeln auch eine gewisse Anpassungsfähigkeit. Darüber hinaus gibt es aber auch sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten zwischen den Märkten, was also eigentlich weltweit man immer sagen kann, ist, das Retail-Geschäft ist ein extrem detailgetriebenes Geschäft, wo man wirklich auf die kleinsten Stellschrauben achten muss, um dort erfolgreich sein zu können, um erfolgreich mit den Kunden zusammenarbeiten zu können, um auch erfolgreich wirtschaftlich zu sein. Und die Prozesse tatsächlich, ob das nun im Verkauf ist, wie gesagt, also es gibt den Faktor der Lager, des Ablagerverkaufs, aber ich sag mal, eigentlich die meisten anderen Prozesse, die wir sehen, sind doch tatsächlich sehr, sehr ähnlich.
Okay. Würde Penske eine chinesische Marke mit reinnehmen? Das ist ja im Moment so ein Trend. Viele chinesische Hersteller drängen hier auf den europäischen, auch auf den deutschen Markt zum Teil mit Direktgeschäft, Internetverkauf direkt zum Kunden, zum Teil aber auch mit dem Verkauf über ein stationäres Händlernetz. Wem würden Sie da mehr Chancen einräumen? Welchem Geschäft? Und würde Penske sowas auch tun?
Die chinesischen Marken? Also ich begrenze das nicht nur auf die chinesischen Marken. Mhm. Also für mich sind das New Market Entries. Mhm. Und wir schauen uns natürlich alle Systeme an und alle Angebote an, die es dort im Markt gibt. Und wenn das etwas ist, was wir mit unserem Anspruch vereinbaren können, wirklich maximale Kundenzufriedenheit zu erzeugen, dann werden wir uns auch mit diesen Themen beschäftigen. Aber wir sind noch nicht an dem Punkt, wo wir also jetzt einen dieser neuen Market Entries, dass wir uns mit denen jetzt in einer Kooperation begeben hätten. Aber wie gesagt, das habe ich ja auch gerade eben gesagt, also Kundenzufriedenheit ist für uns das allerhöchste Gut. Mhm. Und ich sage mal, das wird die Zukunft zeigen, ob es Ihnen gelingen wird, mit einem Internetauftritt als möglicherweise einzigem Touchpoint eine Kundenzufriedenheit zu erzeugen.
Das ist das Tesla-Modell, was so ein bisschen im Raum steht dann, ja?
Nun ja, es steht mir nicht zu, über Marken zu urteilen, die wir gar nicht vertreiben. Mhm. Aber Tesla ist natürlich als Produkt recht begehrenswert. Es ist natürlich, das muss man auch sagen, gerade in Deutschland durch die zweimalige Verfügbarkeit der Umweltprämie natürlich auch ein sehr, sehr interessantes Modell, was das Fahren dieser Autos
relativ. Zweimalig heißt also, man kriegt sie einmal hier und kann das Auto sogar nochmal exportieren und dann kriegt das Auto nochmal eine Prämie, oder was meint ihr?
Da weiß ich jetzt nicht, ob das möglich ist, das haben Sie jetzt gesagt. Ja, aber wie gesagt, also ich habe das auch nur irgendwo mal gehört. Okay. Und aber die Möglichkeit besteht natürlich. Ja. Und wie gesagt, halt, Sie wollen ja, ich sag mal, selbst wenn Sie ein tolles Produkt haben, Sie müssen dann wirklich dafür sorgen, dass das Produkt immer das Tollste im Markt bleiben wird. In dem Moment, in dem es Nachfolger gibt, in dem es Firmen gibt, die möglicherweise was anderes besser können. Und wir reden ja heute nicht mehr nur über ein Auto, mit dem sie sich fortbewegen können. Wir reden ja da auch über die Konnektivität. Wir reden darüber, über die digitale Sphäre, die so ein Auto bietet. Wenn sie dort nicht immer dann das tollste Produkt anbieten, dann wird es, wenn sie nicht einen permanenten Kundenkontakt suchen, wird es für sie relativ schwierig werden, das Folgeprodukt zu verkaufen.
Das heißt, man so Over-the-Air-Updates und Update-Fähigkeit, solche Sachen spielen da eine große Rolle bei den
Beispielsweise, Produkten. Ja.
Und eine andere große Rolle spielt das Thema Elektromobilität. Das ist ja die nächste große Herausforderung auch für den Handel. Auf der einen Seite muss man Elektroautos sicherlich anders verkaufen und vermarkten als Verbrenner. Das ist ein erklärungsbedürftiges Produkt. Der Verkäufer muss genau erklären dem Kunden, was er tun muss, um zu laden, Ladekarten verkaufen, Wallboxen und so weiter. Und das ist schon nochmal eine Herausforderung, oder?
Das ist eine Herausforderung. Und wir haben das Konzept Elektromobilität von Anfang an sehr aufmerksam beobachtet und wir haben das auch tatsächlich wirklich umarmt, dieses Konzept. Und wir sind im Absatz von Elektrofahrzeugen, ich vergleiche mich natürlich jetzt dann auch immer mit den Markenkollegen, also ich würde mich jetzt nicht mit Tesla vergleichen, aber mit den Markenkollegen sind wir da auch sehr, sehr erfolgreich unterwegs. Aber wie gesagt, wie Sie das schon angedeutet haben, Sie verkaufen dort einen Kosmos, beziehungsweise Sie kommunizieren einen Kosmos. Und also ich persönlich fahre auch ein Elektroauto und ich habe natürlich dieselben
Man ist ja am Anfang skeptisch, ne?
Bedenken gehabt, beziehungsweise die Bedenken sind auch aus meinem Bekanntenkreis an mich herangetragen worden. Ich habe das erste Elektroauto tatsächlich im Oktober übernommen. Da wusste jeder meiner Freunde, dass die ja doch im Oktober, November, Dezember bis Februar nur 90 Kilometer Reichweite haben. Ja. Und weil die Batterie, was natürlich totaler Blödsinn ist. Ja. Nur, wie gesagt, halt, wir haben das Konzept von Anfang an wirklich willkommen geheißen. Und wir haben Spezialisten in unseren Betrieben, die sich mit diesem Thema wirklich auseinandersetzen und die mich tatsächlich persönlich auch bei der Hand genommen haben und mir gezeigt haben und mir die Angst davor genommen haben. Also die sind dann tatsächlich auch mit mir mal zu einer Ladestation, die jetzt nicht im Betrieb war, was natürlich relativ einfach ist, weil da gibt es immer jemanden, den ich fragen kann, die also mit mir ganz normal an der Autobahnraststätte gefahren sind und mir gezeigt haben, wie das funktioniert. Mhm. Und ja, ich habe mich dann schon fast geschämt, dass ich gefragt habe, weil das so einfach war. Mhm. Und also das ist tatsächlich etwas, was wir umarmt haben, dieses Konzept. Und ich persönlich bin ein Riesenfan von der Elektromobilität. Und ich fahre übermorgen tatsächlich in Urlaub über die Alpen rüber mit einem Elektroauto. Und ich freue mich da auch schon drauf. Mhm. Und weil, wie gesagt, die Fahreigenschaften, die sind für mich sehr, sehr ansprechend. Ich fahre sehr lange Strecken. Und da brauche ich jetzt nicht zwangsläufig ein sehr stark motorisiertes Auto, obwohl die Autos natürlich stark motorisiert sind oder ein sehr performant klingendes Auto, das auf langen Strecken doch sehr anstrengend sein kann.
Ja.
Und auf Langstrecken, wenn Sie nichts Verrücktes mit dem Auto anstellen wollen, auf der Rennstrecke, dann muss ich sagen, ist das wirklich ein tolles Konzept.
Mhm. Ja, andere Herausforderung ist ja auch der Service. Also ist ja bekannt, der Autohandel verdient ja viel im Service. Mhm. Der berühmte Ölwechsel, ja, das flüssige Gold, gibt es beim Elektroauto nicht mehr. Produziert das nicht doch die eine oder andere Sorgenfalte beim Händler?
Nein, also wir arbeiten ja auch mit Herstellern, dürfen ja mit Herstellern zusammenarbeiten, die da auch eine ganz klare Vision haben, wie das sich in Zukunft darstellen wird. Mhm. Und es wird einfach andere Dienstleistungen geben, die ich ja jetzt auch schon sehe. Mhm. Wenn ich sehe, wie unsere Produktspezialisten, die Kunden, die sich für Elektromobilität interessieren, wie die bei der Hand nehmen und in diesen Kosmos einführen. Also ich sag mal, das fängt ja damit an, dass ich sag mal, wir jetzt mittlerweile auch schon Spezialisten für lokale Ladeinfrastruktur sind.
Aha.
Sprich also Wallboxen natürlich mit anbieten und
die
angeschlossen werden müssen, wo wir aber dann auch tatsächlich in Kontakt mit Handwerksbetrieben sind. Und teilweise sogar mit Stadtwerken, um dort unseren Kunden ein noch schnelleres Erlebnis bescheren zu können. Und es wird einfach andere Ertragsmöglichkeiten geben und andere Touchpoints mit den Kunden geben, die wir in Zukunft haben werden. Aber ich bin seit 1995 im Autohandel tätig und ich habe schon sehr, sehr viele Dinge erlebt, wie sich der Markt geändert hat. Mhm. Es gibt das schöne Modewort disruptiv. Mhm. Das kannte man früher nicht. Es war früher auch schon disruptiv, aber es klang nicht so dramatisch wie heute.
Okay, Sie schauen also zuversichtlich in die Zukunft.
Absolut, absolut.
Na prima. Ja, Herr Werner, herzlichen Dank.
Danke für Ihren Besuch.
Gerne und weiter viel Erfolg.
Danke sehr.